Ja, guten Tag und willkommen zum Vortrag C versus D. Es wäre eigentlich sehr spannend herauszufinden, was sich denn der Einzelne unter dem Vortrag vorstellt. Aber um das vorwegzugreifen, habe ich das aufgeschrieben. Das ist eigentlich die Beschreibung. Ja, man muss sich das nicht durchlesen. Es ist dieselbe Beschreibung, die im Programm steht. Aber worüber wir eigentlich sprechen wollen, ist neben C über diverse Sprachen und über Kommentare, die man zu diesen Sprachen abgeben kann oder auch, naja, das ist zum Beispiel eine Auswahl von Sprachen, die wir heute kurz besprechen werden oder ein Teil davon werden wir kurz besprechen. Leider ist die Zeit ein bisschen knapp und dafür versetzen wir uns natürlich gedanklich zurück in das Jahr 1972. Ja, wie man sich vorstellen könnte, bei C versus D fangen wir natürlich mit C an. Ja, 1972 hat Dennis Ritchie diese Programmiersprache erfunden, ja, an den Bell Labs natürlich, wo auch sonst, für das Unix Operating System. Man merkt das auch sehr, sehr deutlich, wer schon mal C programmiert hat unter Unix. Es ist die ganze Hilfe in den Man-Pages drin, wie das eben unter Unix üblich ist. Ja, 1972 ist ein bisschen früh. Tatsächlich wurde es auch ANSI-Standard, erst 89. Die sind ein bisschen langsamer. Der Rechte ist Dennis Ritchie, der C erfand, sozusagen der Herr C. Der Linke, Kenneth Lane Thompson, oder auch Ken genannt, ist derjenige, der die Programmiersprache B erfand. Das ist also Herr B und Herr C. Ja, ob sich die zwei gedacht hätten, was denn mit deren Programmiersprachen programmiert werden würde, irgendwie ganze Kernel, Browser und so weiter. Das ist eigentlich eine ziemlich verbreitete Sprache. Eigentlich wahrscheinlich, wer kann denn hier kein C? dann, jetzt kommt ein kurzer Test. Ja, es ist eigentlich ein Klassiker und zwar findet oder fand lange Zeit jedes Jahr ein Contest statt, der International Obfuscated C Contest. Das war eine Einreichung aus dem Jahr 1992. Und zwar geht es darum, C-Code zu schreiben, den man nicht offensichtlich lesen kann, zumindest nicht ohne Übung. Wer kennt es denn nicht und kann es gut lesen und weiß sofort, was es tut? Ja, das hat wahrscheinlich jeder gewusst, wenn man das ausführt, dann wird natürlich eine Weltkarte ausgegeben und die Position in Längen und Breitengraden angegeben, die man als Parameter mitgab. Das sieht so aus. Also das ist wirklich ein Klassiker. Ja, also wer C lernen möchte, der muss eigentlich nur dieses Programm verstehen, fertig irgendwie. viel mehr gibt es nicht. Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Spaß, ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, dieser International Obfuscated C Contest, da gibt es auch andere Variationen von diesem International Obfuscated Perl Contest und die Sprachen kann man beliebig variieren, aber C finde ich gerade sehr beeindruckend, weil es irgendwie sehr abgekürzt Zeug hinschreibt und in Wirklichkeit ist es eine Weltkarte, wer hätte das geahnt. Ja, markiert ist hier in dem Fall 507, das ist ungefähr Köln und man sieht auch an dieser Raute in der Mitte, da ist Köln. Also ist, die Auflösung ist nicht besonders gut bei der Karte. Ja, erstmal Schluck Mate. Ja, vielleicht ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Ben Furmanek und ich bin im CCC. Ich bin auch Informatiker, wer hätte das geahnt? Und ich bin ein Freund der Softwareentwicklung und vor allem ein Freund der Vielseitigkeit der Softwareentwicklung. Manche kennen mich auch vielleicht unter dem Pseudonym, das dort angegeben ist. Ja, was wir heute neben C noch machen werden, ist nicht unbedingt D. D ist wirklich im übertragenen Sinn gemeint. Wir beschäftigen uns mit ganz vielen Sprachen, obwohl die eigentlich eine schöne Sprache ist, so ist es nicht, aber die steht nur stellvertretend für Sprachen, die sonst im Laufe der Entwicklung, im Laufe der Jahre seit Erfindung des Cs sozusagen noch danach kamen oder auch gleichzeitig, zumindest konzeptionell. Ja, die verschiedenen Sprachen werde ich kommentieren. Wenn sonst jemand eine Sprache kommentieren möchte, zum Beispiel, oh, er hat was über Ruby gesagt, das hat mir nicht gefallen, dann gibt es mit Sicherheit ein Mikrofon, das man rumgehen lassen kann. Ja, natürlich zeige ich noch ein paar mehr Codebeispiele, 2 oder 3. Ja, ein bisschen was zum Logo. Ich hatte so ein Logo gebaut. Ja, wer kennt es nicht, wenn man so ein C-Programm baut, dann gibt es lustige Optionen, zum Beispiel Fun-Roll-Loops oder jeder schreibt eine Bibliothek in C und gibt der tollen Namen. Manche heißen einfach libc, das ist ein bisschen langweilig, manche heißen libiberty und wenn man es kompiliert, schreibt man halt gc-liberty und es gibt total viele Bibliotheken, die so absurde Namen haben, wenn ich Bibliotheken schreibe, nicht die Irum und Arum, damit es irgendwie vielleicht auch Öffelstil. Ja, mit welchen Sprachen wir uns nun genau beschäftigen oder beziehungsweise zur Vorbereitung dieses Vortrags habe ich mir überlegt, welche Sprachen könnten denn interessieren? Da gibt es einen lustigen Index, das ist dieser Tyobi Programming Community Index. Die URL habe ich immer ein bisschen kleiner unten in der Ecke angegeben. Wer sich später die Folien runterlädt, hat dann auch die Referenz dazu. Ja, wer jetzt nicht so rot-grün farbenblind ist, der sieht, in diesem Index ist dieses Jahr Java und C ganz gut gestellt. Über Java sprechen wir jetzt nicht so viel, ist mehr eine Enterprise-Sprache. Aber über ein paar andere Sprachen, also Delphi auch nicht unbedingt. Aber JavaScript, was sich da unten tummelt, das ist eigentlich ganz interessant, weil es nicht jeder programmiert, weil es tolle neue Konzepte umsetzt. Ja, eigentlich muss man mehrere Minuten lang diesen Index betrachten und fragt sich, ja, warum ist JavaScript eigentlich so weit unten? Das verwendet doch jeder. Aber das kann ich auch nicht beantworten, da muss man sich den Index mal genauer ansehen. Ja, bitte, eine Frage. Ja, die Frage lautete, woher der Haken zwischen 2004 und 2005 kommt. Das ist nicht etwa, irgendwie da wird viel mehr programmiert, sondern tatsächlich ist die Datenbasis eine Suchmaschine und auf einmal wurde viel mehr initiiert. Ja, also wir kommen zu einer sehr interessanten Sprache, bei der nicht ganz klar ist, 1909x, ja, also die Sprache ist Ahi. Wer kennt sie nicht? Sie wurde auf jeden Fall. das war natürlich eine rhetorische Sprache. Frage. Hier. 1993 gab es eine Sprache, die so ähnlich war, konzeptionell gleich, nämlich Bifunge 93, was auch eine zweidimensionale Sprache war. Man muss nicht immer nur eindimensional programmieren. No, das heißt, 1900x. Heißt wahrscheinlich mehr als 1993. Ja, ein ganz einfaches Hello World Programm in dieser Sprache sieht so aus. Ja, wenn man das länger anguckt, dann sieht man auch, dass das tatsächlich gar nicht so schwer ist zu lesen. Nämlich, es fängt oben links an. So, und dann folgt man den Vokalen. Also es sind koreanische Schriftzeichen. Man folgt den Vokalen, Die Vokale sind diese Striche mit dem kleinen Strich dran in der Mitte. Ich zeige es mal kurz. Also diese Teile sind Vokale. Man folgt in der Richtung der Vokale. Das heißt, es geht erst runter, dann geht es seitlich, dann geht es wieder hoch, dann geht es seitlich, dann wieder runter und so weiter. In der Richtung wird programmiert. Man kann das willkürlich kombinieren. Das liest sich jedenfalls recht gut, aber es programmiert sich recht schwierig. Für das Programm habe ich vielleicht eine Stunde gebraucht, um es zu bauen. Und man, also weil es tatsächlich eine echte Schrift ist, kann man es auch lesen, aber es ergibt keinen Sinn. So, das ganze Programm endet in dem Fall oben rechts mit dem Hui von Ahui. Sozusagen das Ende des Namens der Sprache ist auch gleich das Ende des Programms. So, und was gibt das aus? Das gibt nur Print Smiley aus, also ein Smiley. Ja, Gut, ich hab da in der Sprache noch ein zweites Beispiel. Das ist einfach nur größer und gibt Hello World aus. Und man, auch hier kann man wieder deutlich erkennen, also es beginnt wieder oben links und dann folgt man den Vokalen, dann geht es so ein Stück rechts und wieder rechts und wieder rechts. So, die Konsonanten geben, wie bei so einer typischen, sehr einfachen Turing-kompletten Maschine an, was auf den Stack geschrieben wird und was wieder runtergelesen wird und was ausgegeben wird oder eingelesen. So kann man das ungefähr zusammenfassen. Ja, wer sich für solche Sprachen interessiert, und das sind alle, da gibt es ein lustiges Wiki, dieses ESOLANG-Wiki für esoterische Languages. Das ist unten angegeben als Referenz. Ja, Spaß beiseite, 1977. Jetzt wird es ziemlich ernst. Was wurde wohl 1977 grob erfunden? Es war natürlich die Shell-Programmierung. Ja, die Bourne-Shell oder die Bourne-Again-Shell irgendwann, aber die Bourne-Shell kam ungefähr mit Unix Version 7 so auf und dann konnte man lustige Sachen damit programmieren, zum Beispiel man konnte zwei Programme nacheinander starten und pipen oder so, langweilige Sachen. Was wurde natürlich gemacht? Ja, also wer das nicht kennt, der sollte es mal in seine Shell eingeben. Ja, dieses spezielle Beispiel aus 11 Zeichen bestehend, wenn man die Leerzeichen nicht mitrechnet, gab es erst 2002 tatsächlich als eine Art Kunstprojekt. Naja, man sollte jedenfalls nicht vergessen, U-Limits zu setzen, denn naja, es ist ganz offensichtlich, jetzt definiert eine Funktion, die Doppelpunkt heißt, also Doppelpunkt, Klammer auf, Klammer zu, dann beginnt die Funktion ruft sich selbst wieder auf, gepiped durch sich selbst im Hintergrund und dann wird die ganze Funktion nochmal aufgerufen zum Schluss, sodass es sich selbst immer wieder aufruft und forkt und wieder aufruft und wieder forkt und so weiter und das System macht da nicht lange mit. Also diese Forkbombs gibt es in allen Sprachen, die gibt es in JavaScript vielleicht und in Python, in C, in allem, aber hier ist es besonders elegant. Ich glaube, in der Windows-Shell ist es noch eleganter, das ist, glaube ich, nur %0 Pi, %0 Ende. So, aber das kennt dann keiner. Ja, wenn man ganz lustig drauf ist, dann kann man sowas programmieren. Hat jemand gesagt, dass er Shell lesen kann? Ja, also man, es ist nicht ganz offensichtlich, aber es ist in es ist in Wirklichkeit ein Sokoban-Spiel in Shell, das man tatsächlich spielen kann, was der Ingo programmiert hat, der leider heute nicht hier ist, ich weiß gar nicht warum. Tja, aber wer unbedingt Sokoban in Shell spielen möchte, der kann das tun. Ich zeige es nochmal kurz. Das ist eigentlich ein ziemlich eleganter Code. Also wer beim Vorstellungsgespräch sowas hinschreibt, würde wahrscheinlich nicht angenommen werden, aber spielen kann man damit. Das ist doch schon mal schön. Also, versetzen wir uns nun ins Jahr 1979. Ja, hat jemand 79 schon was programmiert oder sind hier alle jünger? Niemand. Okay, eine Person. Und was hast du programmiert? Basic, ja. Also das ist so ähnlich. Man muss sich vorstellen, 79 gab es noch nicht richtig irgendwie zu Hause Computer, aber trotzdem wurde eine Programmiersprache erfunden, die so IBM-lastig ist. Also die wurde auch bei IBM erfunden. Rex oder wie man sie ausspricht, Restructured Extended Executor. Ja, es ist dieser OS2-Welt zuzuschreiben, auch wenn sie dann irgendwann in Windows zu finden war und so weiter. Aber ich will die auch nur ganz kurz anreißen, also wirklich ganz kurz. Und leider muss ich sagen, also ich kenne überhaupt nur eine Person, die programmiert. Ich bin es nicht. So sieht das ungefähr aus. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so eine Programmierung in Rex eigentlich aussieht. Aber das kann eigentlich trotzdem jeder lesen irgendwie. Say sowieso gibt das einfach aus und hier unten ist noch irgendeine Bedingung. So, aber Das Beispiel, das ich eigentlich zeigen wollte, fand derjenige, den ich fragte, nicht mehr auf seinen 5¼-Zoll Disketten, wenn die überhaupt noch funktioniert hatten. Und zwar war das Programm, das tatsächlich produktiv im Einsatz war, namens Parkinson. Also Parkinson ist diese Zitterkrankheit, ist eigentlich nicht zum Lachen. Und die wurde, ich glaube, bei einer Sparkasse eingesetzt, um sie heimlich übers Netz bei anderen zu starten, sodass der Mauszeiger anfängt zu wackeln. So, und wenn sich der Benutzer dann beschwert, dann wird vom Administrator gesagt, ja, das ist ein bekanntes Problem, da müssen Sie einfach neu booten. Und warum wurde es gemacht? Weil die Leute nicht neu booten wollten, um Patches einzuspielen. Ja. Ja, dafür ist die Programmiersprache Rex gut, sicher auch für andere Sachen. Ja, dieses spezielle Beispiel ist aus irgendeinem sehr bekannten Buch. Ich habe die Referenz wieder angegeben. Ja, wenn man das ausführt, und man kann es tatsächlich immer noch ausführen. Also ich habe es gerade auf meinem Mac hier sogar versucht auszuführen. Und also man kann es ausführen, das ist die Ausgabe schon. Das letzte klingt zwar wie eine Fehlermeldung, aber so der Anfang wird ausgeführt. Das ist schon sehr faszinierend. Ja, ist halt kein OS 2. Ja, was Modernes. 1995, da haben manche vielleicht schon programmiert, und zwar, ja, vielleicht Pascal oder sowas, aber das meine ich in dem Fall nicht, sondern 1995 war so der Anfang des WWW. Man muss sich vorstellen, dass Leute gerade so ihre 386er zu Hause hatten oder Amigas vielleicht noch, wenn sie übrig waren, oder, na, 486er, na, da warst du aber reich. Ansonsten 386er, Linux gab es übrigens auch schon. Ich weiß nicht, ob die Sprache, die ich nun vorstellen möchte, auch unter Linux schon funktioniert hat. Jedenfalls kam sie zuerst im Netscape-Browser, Version 2.0b3, ohne Gold, im Dezember 1995. Ich meine natürlich JavaScript, die vielleicht meist gehasste oder auch meist verwendete Webprogrammiersprache, die eben 1995 aufkam. Ja, manchmal ist es auch bekannt als ECMA-Skript, weil JavaScript der Ursprung sozusagen war, und der Entwickler nannte das zuerst Mocha, also ist Englisch ausgesprochen, und dann LiveScript, weil irgendwelche Marketingleute meinen, ja, Mocha, das klingt so komisch, das hat bestimmt schon jemand patentiert oder so, LiveScript, und dann ist es doch mit JavaScript rausgekommen. Ja, wer kennt es nicht? So, das Beispiel muss man einen Moment auf sich einwirken lassen. Und zwar ist das valider JavaScript-Code, natürlich, klar. Ja, von 2010, also gar nicht so alt. Und zwar gibt es immer so Web-Sicherheitskonferenzen, OWASP, AppSec, und da gab es eine Aufgabe. Die Aufgabe lautete, ein Alert zu verursachen. Also Alerts sind diese lustigen Boxen, die man derzeit sieht und eigentlich nicht haben möchte. So, und dieses Alert sollte erzeugt werden, ohne dass man Zahlen oder Buchstaben verwendet. Und deswegen sind hier einfach nur Klammern und irgendwelche Sonderzeichen verwendet. Ja, leider reicht die Zeit nicht aus, um das komplett zu erklären. Aber das Beispiel findet sich wieder in den Folien. Und tatsächlich, wenn man es ausführt, auf der Seite, also hier unten habe ich das ausgeführt und zufällig auf der SIGINT-Seite, und dann wird halt so ein Alert ausgeführt. Das funktioniert tatsächlich lustigerweise. Tja, kann ich nur empfehlen, jedem das auch mal auszuprobieren. Ja, wer hätte das verstanden? Na gut, 1987 gab es eine lustige Programmiersprache von Larry Wall erfunden. Ja, Larry Wall sieht so aus. Ja, das ist wirklich eine interessante Sprache, die... Ja, also interessanterweise sehen alle Fotos von Sprachentwicklern so oder so ähnlich aus. Also ich persönlich kann die nicht wirklich auseinanderhalten, aber ich kann kurz erzählen, wie ich Perl gelernt habe. Das war ungefähr 96, vielleicht auch 97. Und ich habe nicht gedacht, oh, Larry Wall hat eine Programmiersprache, wie bei Apple-Produkten oder so, sondern, sondern ich dachte mir, oh, ich muss mir das mal angucken, das sieht doch lustig aus. Und nahm mir so ein riesiges, dickes Buch, wo Learning Perl in 21 Days, so Tag 1 ist nur so, wie programmiert man überhaupt, total langweilig. Und so bei Kapitel 9 oder 10 kamen dann reguläre Ausdrücke. Ja, aber wir lieben Perl wegen der regulären Ausdrücke. Ja, das ist wirklich die einzige Sprache, die ich kenne, in der man sowas als erstes ausdrücken konnte. Das ist auch kein Fehler, dass es hier nicht zu Ende ist. Ich habe ein Stück weggelassen und das Ende auch noch hingeschrieben. Diese Regex, die hier in Teilen abgebildet ist, validiert E-Mail-Adressen nach RFC 822. Ja, interessanterweise ist Perl auch die einzige Sprache, bei der ich genauso viel Code wie Dokumentation brauche, um nach 2 Wochen noch zu verstehen, was ich selbst programmiert habe. Aber man kann damit auch strukturiert programmieren. So. Ein Jahr später nach Perl, 1988, gab es auch eine interessante Sprache. Also 88, muss man sich vorstellen, irgendwie, da war ich gerade in der Schule und dachte mir noch nicht viel über Programmierung, hatte keinen Computer, andere Leute entwickeln Programmiersprachen. Die Tool Command Language zum Beispiel. Wer kann hier Tickle programmieren? Irgendwie 2, 3, 4, das. Ja, das finde ich gut. Das ist eigentlich auch besser bekannt als Tickle TK. Keiner sagt TCL oder Tool Command Language, sondern einfach Tickle oder Tickle TK. Und das ist eine Sprache, die wurde von John Ousterhout, wie er sich ausspricht, gebaut. Und war eigentlich gedacht wie bei so Spielekonsolen, so ein Ingame-Sprache oder eine Skriptsprache, die man verwendet, um andere Anwendungen damit zu skripten. Also so, eigentlich so ein bisschen in der Art wie JavaScript oder das, was jetzt Lua macht. Eine Sprache, die man irgendwo rein embedden kann. Ja, das ist auch in großen Teilen geglückt. Die Sprache ist nicht wegzukriegen. Das finde ich auch gut so. Die ganzen POC-Telefonanwendungen zum Beispiel sind in Tickle geschrieben, weil es einfach so leicht zu programmieren ist. Und wie leicht das tatsächlich ist, sehen wir in diesem leichten Beispiel. Also wirklich ein Trivialbeispiel, ist eine Vorschleife und dann werden Zahlen ausgegeben. Also ist das übliche for und dann i gleich 1, i gleich 10, i++ sozusagen, nur dass es hier x ist und die Syntax ein bisschen anders heißt. Ja, die ersten 3 Zeilen mögen überraschen, aber das ist die von der Manpage empfohlene Art und Weise, wie man Tickle-Skripts startet. Also es ist natürlich eine Skriptsprache, klar. Versteht das jeder? Ich sehe nur Kopfschütteln, also es ist halt eine Vorschleife. So. Natürlich macht es nicht nur Spaß zu sehen, wie die Sprache funktioniert, sondern auch, wie sie funktioniert, wenn man irgendwie lustige Befehle darauf anwendet. Ich habe das Beispiel, das genau dasselbe tut, also das irgendwie Zahlen von 0 bis 9 ausgibt. Ich habe es ein kleines bisschen umgeschrieben. Dasselbe Beispiel, und zwar gibt es eine lustige Funktion namens Rename, womit man Befehle umbenennen kann. Da benenne ich erstmal in der ersten sinnvollen Zeile Rename um in Pipe. So, und dann alles, was Pipe heißt, wird also umbenennen heißen. Dann wird for noch umbenannt in X und Z wird umbenannt in Groß X und so weiter und so fort. Und genau, und dann kann man mit Groß X hier unten in den Zeilen mit X eben Z machen. Z ist Variablenzuweisung, also XXX heißt XX wird zugewiesen. Und zwar diese Struktur, die dahinter ist, dass einfach eine Liste ist und so weiter. Und hier unten sieht man noch die Vorschleife in der tollen Zeile. Oder man kann sie sich vorstellen. Ja, so programmiert natürlich, so programmiert natürlich keiner. Und es ist eigentlich auch unglaublich kompliziert, in Tickle Programme zu schreiben, die so kompliziert sind und so unübersichtlich, dass man sie nicht mehr versteht, wie hier. Aber man kann es, wenn man Lust hat. Ja, es gibt in einem bekannten Wiki, nämlich in dem wiki.tickle.tk, noch ein paar weitere Vorschläge, wie man so kruden Code schreiben kann. Aber ich finde, das reicht schon ganz gut aus. Ja, alleine durch Rename. Ja, das ist übrigens auch eine Sprache, die man nicht durch eine LR0-Grammatik beschreiben kann. Ja, ein bisschen später, 1995. Also Kommentare sind übrigens erwünscht. Ja, 1995. Man stellt sich wieder vor, das war wieder die Zeit mit Web. Ich hatte schon mal 1995 gerade bei einer Sprache, da kam das Internet gerade auf, so die ersten Webbrowser. So, und welche Sprache erfreute uns mit dem Dasein? Natürlich PHP. Ja, zu PHP möchte ich ausnahmsweise keinen Code zeigen. Ja, aber rekapitulieren, nach 15 Jahren PHP, kann man sagen, man kann damit strukturiert programmieren. Und deswegen tut es auch jeder. Jeder, auch Leute, die nicht programmieren können oder auch es nicht wollen, müssen es vielleicht, und die programmieren PHP. Das macht die Sache sehr, sehr, ich sage mal, verbose, um einen englischen Begriff zu verwenden. Und danach kann man auch auf Google suchen. Wonach ich jetzt hier gesucht habe, ist, Warning F Open. Man kann auch Warning MySQL Open oder Connect oder Warning sowieso oder Error eingeben, und man findet immer lustige Webseiten, wo man dann sieht, oh, die Festplatte war da mal voll und der Google-Bot war zu dem Zeitpunkt da. Oder, oh, das Webroot liegt ja da oder da. Oder die haben irgendwie lustige Dateien in dem Pfad, vielleicht sind die ja zugreifbar. Also es ist die Sprache, bei der man das kann. Keine andere Sprache ist so verbose mit Fehlermeldungen, auch wenn man es natürlich ausschalten kann, aber muss man halt wissen, dass man das macht. Ja, man nennt es auch Transparenz auf Neudeutsch natürlich. Ja, man weiß eben, was PHP tut, auch wenn die Seite nicht einem selbst gehört. So. Ja, 1989. Gab es eine lustige Erfindung einer Sprache. Die Erfindung gab es, glaube ich, schon viel, viel, viel früher. Aber 89 wurde sie tatsächlich angefangen zu implementieren und dann noch ein Stück später fertiggestellt. Das ist wirklich eine Sprache, die mich sofort überzeugt hat. Man sich an so eine Konsole setzen kann, sofort eintippen und es passiert irgendwie genau das, was man meint. Ich meine natürlich Python. Ja, das ist wirklich eine Sprache, die genau wie Tickle unglaublich strukturiert ist. Man kann fast keinen Code schreiben, der wirklich schwer zu lesen ist. Was eigentlich ein positives Argument ist. Also ich kann nur jedem empfehlen, mal Python anzugucken. Das sieht zum Beispiel so aus, das ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Irgendwie, es kann wahrscheinlich auch jeder lesen, irgendwie wird hier dieses Array durchgegangen und dann wird es ausgegeben, fertig. Also ja, nur mal, natürlich so umständlich, also eine Frage, so um ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Und das ist wirklich eine Sprache, wo ich nur sagen kann, ja, ich habe kein Beispiel gefunden, was wirklich so kompliziert ist, außer diesem hier. Ja, also selbst Leute, die Python programmieren können, wissen es vielleicht nicht auf Anhieb, dass diese irgendwie eckige Klammern Doppelpunkt, Doppelpunkt, minus 1, was so ungefähr so aussieht wie eine IPv6-Adresse, ist in Wirklichkeit String Reverse. Was sich zunutze macht, dass man in Strings so nach Index mehrere Zeichen oder ein Zeichen selektieren kann, und zwar mit der Schrittweite minus 1 in dem Fall, und deswegen wird es einfach rückwärts gelesen. Ja, es gibt ein paar solche Konstrukte in Python, aber sie sind wirklich rar. Also, ja, kein Vortrag ist komplett, ohne auch moderne Programmierkunst zu begutachten. Und zwar eine Sprache, die 1998 Open Source wurde. Die wurde viel, viel früher erfunden, ich glaube 10 Jahre früher. Und ja, es ist eine funktionale Sprache, eine Sprache, die wie mit der CouchDB programmiert wurde und eJabberD und lustige andere Sprachen und Programme. Ich spreche natürlich von Erlang. Wie bitte? Ja, es gibt auch Code zu Erlang. ja, also es ist eigentlich einfach zu lesen, wenn man vorher schon Prolog kannte, von der Syntax her. und von der Denkweise ist es einfach eine funktionale Sprache. Also wer Lisp kann oder ähnliche funktionale Sprachen wie JavaScript, der versteht dann auch Erlang. Ja, also ungefähr eine Mischung aus Prolog und Lisp. Und gleichzeitig gibt es noch ein Konstrukt zur Nachrichtenübermittlung, denn dieses ganze Konzept, dass man so Nebenläufigkeit hat und ganz viele Prozesse, die Prozesse freuen sich darüber, dass sie sich miteinander unterhalten können. Das hat natürlich ein eigenes Konstrukt. Und das gehört auch zu den Sprachen, wenn ich irgendwie mit Leuten spreche, dann gehört das entweder dazu, wie ja, das ist eine tolle Sprache, oder ja, die Sprache wollte ich mir immer schon mal angucken, aber kam noch nicht dazu. Das ist das Codebeispiel. Und zwar ist es ein ganz einfaches Beispiel. Jetzt, der aufmerksame Leser sieht natürlich, dass ein Teil fehlt. Nämlich der Teil, wo tatsächlich was aufgerufen wird, den habe ich weggelassen. Es wird natürlich die Testfunktion aufgerufen. So, ja, ich kann mal ganz kurz beschreiben, was es tut, auch wenn es nicht offensichtlich ist. Also ein Modul definiert, das Modul heißt foo. So, und dann werden Funktionen exportiert, und zwar die Funktionen bar und test, die jeweils keine Parameter haben, deswegen diese Null da dran. So, und die Funktion bar tut nichts weiter als, naja, sie wartet darauf mit diesem receive, wartet auf irgendwas, und zwar wartet sie entweder auf quit, passiert nichts weiter, oder sie wartet auf irgendwas Variables, deswegen ist da so ein großgeschriebenes x. So, und wenn es das findet, dann wird das ausgegeben in diesem IO-Format, und dann startet sich wieder selbst, das ist die übliche Art und Weise, in funktionalen Sprachen Schleifen zu bauen. Ja, es hat doch, die Syntax hat definitiv Ähnlichkeit mit Haskell. Also ich kann es nur jedem empfehlen, auch diese Sprache sich anzugucken, weil es eben eine einzigartige Möglichkeit ist, diese Nebenläufigkeit und die Gleichzeitigkeit und das Nachrichten hin und her schicken zu bauen. So, wo werden jetzt Nachrichten geschickt? Hier unten. Das Ausrufezeichen ist wichtig. Und zwar wird pspawn, p equals spawn, bedeutet, es wird da so ein Prozess gebaut, und zwar läuft in den Prozess die Funktion bar, die nur wartet, dass irgendwas gesagt wird, und da unten wird dann auch gleich was gesagt, und zwar wird gesagt test, und dann wird noch gesagt irgendwie this is another test, und dann quit, und dann beendet es sich wieder, und ich kenne keine Sprache, in der das so leicht geht. Scala ist ein gutes weiteres Beispiel. Okay, ja, Go wäre auch ein weiteres gutes Beispiel. Da muss man nur vorher definieren, wie die Datenstruktur aussieht. Aber im Wesentlichen vom Konzept her ist es auch sehr ähnlich. Ja, weil schon die ersten gehen, würde ich mal sagen. Ja, leider können wir uns nicht mit allen Sprachen beschäftigen. Vielleicht findet jemand noch seine Lieblingssprache in den Sprachen, mit denen wir uns heute nicht beschäftigen. Leider eigentlich Forth, also eigentlich super tolle Sachen, aber wer hat die Zeit? Ich hatte mir auch überlegt, ein kleines Lisp-Beispiel mit einzubauen, das nur aus Klammern besteht, und zu sagen, irgendwie, so sieht Lisp aus. Ja, ich konnte es mir gerade noch verkneifen. Ja, gibt es denn weitere Kommentare? Ja, Python ist einfach so vielseitig, dass es nochmal aufgenommen werden muss. Ada, ja. Na gut, in diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit.